Liebe Freunde von Amazing Discoveries, ich freue mich, dass wir heute über den Schatz in irdenen Gefäßen nachdenken dürfen. Mit 36 Jahren hängte Nikolaus Graf von und zu Sanditzell seinen Job als hochbezahlter Topmanager an den Nagel und wurde zu einem modernen Schatzsucher. Er sagte, was wir wissen ist, dass bis heute rund 200.000 werthaltige Wracks auf dem Grund der Weltmeere liegen. Wir haben bisher nur 15 Wracks geborgen und über 300 schon gefunden. Mit Metalldetektoren ausgestattet machen sie sich auf die Suche nach verborgenen Schätzen in Wüsten, in Höhlen und unter Wasser. Der Traum vom Finden eines verborgenen Schatzes treibt viele Menschen in teilweise gefährliche Abenteuer. Es gibt sogar eine Hitliste über die verborgenen Schätze, zum Beispiel das legendäre Bernsteinzimmer oder das viele Gold auf der am 8. Juni 1708 versenkte spanische Dreimaster San José an der Nordküste Kolumbiens oder das verschwundene Zarengold, naja, und so weiter. Manche Menschen verlieren sogar ihr Leben auf der Suche nach einem irdischen Schatz und sind für immer verloren. Das ist tragisch. Zuletzt gab es einen Presseartikel, Drama in Griechenland. Schatzsucher ersticken in der Grotte. Eine Grotte ist zur tödlichen Falle für vier Griechen geworden, die in der Nacht zu einem Samstag auf der Suche nach einem Schatz in der Nähe der Touristenstadt Loutraki waren. Und die Feuerwehr und die Polizei bestätigen auch das Unglück. Es heißt, sie waren auf der Suche nach Goldmünzen, bestätigte das der Bürgermeister auch dieser Stadt. Doch ist das alles mein Leben wert? Einige Goldmünzen, ein Schiffswrack unter Wasser, ein wenig Metall? Als Christen haben wir etwas anzubieten, was diesen Schatz unter Wasser und in Höhlen weit übersteigt. Und der Paulus, der große Heidenmissionar, hat es entdeckt und er ist der Autor auch vieler Briefe im Neuen Testament. Und er rief aus, und ich möchte diesen Text mit euch lesen, in 2. Korinther 4, 7. Und da heißt es, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wenn du als Mensch über diese Erde gehst und du diesen Schatz verpasst, dann hast du alles verpasst. Das ist der Schatz, den es zu entdecken gilt. Und es ist nicht schwer. Du musst keine Millionen aufwenden, um in die Tiefe der Meere zu tauchen, um gefährliche Abenteuer zu überstehen, um dein Leben zu riskieren. Nein, der Schatz ist sogar einfach zu erhalten. Hier lohnt sich die Schatzsuche auf jeden Fall. Hast du schon diesen Schatz entdeckt, der auch für dich gelegt wurde? Er wurde nicht versteckt, dass man ihn nicht finden könnte. Nein. Er wird sogar öffentlich angeboten. Der Vers 7 sagt noch was Interessantes, dass die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Paulus zeichnet hier einen deutlichen Kontrast auf. Die irdenen Gefäße haben nicht die Ehre, sondern die überragende Kraft Gottes in mir, heißt es. Paulus gibt hier Christus die Ehre. Im Griechischen übrigens bedeuten diese Worte irdene Gefäße, Töpfe aus Ton, aus der Erde, aus dem Dreck sozusagen. Das waren Gefäße, ja, für alles Mögliche. Paulus rühmte sich oft seiner Schwäche und er war demütig. Er wusste, dass er als Leiter ein schwacher Mensch war und doch wusste er, dass durch einen schwachen Menschen Gottes Kraft und Macht strömen kann. Ein schönes Zitat hier. Alle sollen die Worte verstehen, die ich jetzt schreibe. Diejenigen, die zusammen mit Gott Arbeiter sind, sind nur seine Werkzeuge und sie besitzen in sich selbst keine wesentliche Gnade oder Heiligkeit. Nur wenn sie mit himmlischen Intelligenzen zusammenarbeiten, sind sie erfolgreich. Sie sind nur irdene Gefäße, die Verwahrer, in die Gott den Schatz seiner Wahrheit legt. Paulus mag Pflanzen, Apollos Wasser dazugeben, aber es ist Gott allein, der den Zuwachs gibt. Ja, Gott hat es gefallen, durch sterbliche, unvollkommene Menschen die vollkommene Wahrheit der Erlösung durch Jesus Christus und alles, was dazugehört, diesen Schatz zu kommunizieren. Paulus sagt hier, und nicht von uns heraus kommt dieser Schatz, Gott hat ihn in uns hineingelegt. Nicht Engel vom Himmel oder wunderwirkende Erscheinungen verkündigen diesen Schatz, nein, uns sterbliche, irdische, unvollkommene Menschen mit der unvollkommenen menschlichen Sprache hat Gott den Schatz und Reichtum seiner Herrlichkeit gegeben. Paulus, der berühmte Heidenmissionar im Neuen Testament, hat sich als Leiter der Gemeinden im richtigen Licht gesehen. Ihr wisst, dass die Korinther-Gemeinde schlechte Gerüchte über Paulus gebracht hatte. Er war ja 1,5 Jahre dort als Missionar und hat die Gemeinde aufgebaut. Und so macht es Satan auch heute noch. Über gute und demütige Leiter werden oft schlechte Gerüchte gebracht. Über Jesus wurde gesagt, er sei ein Fresser und ein Sünder. Ungerechte und unfaire, üble Nachrede, das ist heute auch noch so, wenn man jemanden nicht wegen seinem Glauben zu Gott und der Treue gegenüber Gott nicht brechen kann, dann versucht man vielleicht durch persönliche Angriffe über ihn zu bringen und ihn schlecht zu reden. Waren wir auch schon mal daran beteiligt vielleicht? Gott vergebe uns. Mit dem gleichen Gedanken fängt Paulus seine Briefe an. Und wir schlagen mal auf 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, Gottes Gemeinde besteht aus einfachen Leuten. Wir sind keine Könige, wir sind kein Adel. Nein, aus einfachen Leuten hat Gott diese Gemeinde gegründet. Auch Paulus sagt, dass er nichts Besonderes ist, nicht wahr? Wir können das auch in 1. Korinther 4, 9 bis 13 nochmal lesen. Nur zwei Seiten weiter. 1. Korinther 4, 9 bis 13. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt oder dem Kosmos ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Wir sind nicht die Edlen dieser Welt, nicht wahr? Wir sind einfach nur irdene Töpfe. Und Paulus ist ein wunderbares Beispiel für einen jeden Leiter in der Gemeinde. So wie ein tönerner Topf eben ist, nicht wahr? Der Topf ist zerbrechlich, er hat eigentlich keinen großen Wert, außer der Inhalt ist wertvoll. Denkt mal dran, so fand man zum Beispiel die Qumran-Rollen von Jesaja in alten Tonkrügen, in alten Tongefäßen. Wenn Gott in uns die Kraft des Heiligen Geistes lebt, dann dürfen wir diesen Schatz in uns tragen. Und das erzeugt Demut, Stärke und Opferbereitschaft. Das sind die Charakterzüge, die auch Paulus hatte. Paulus definierte den Schatz für die Gemeinde auch in folgenden Worten und wir lesen es in 1. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden in der Liebe, zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Was für ein wunderbares Wort. Habt ihr diesen Schatz gefunden, ihr Lieben, die ihr in Laodicea lebt? Der Herr Jesus gebraucht noch ein anderes Gleichnis in Matthäus 13, 44 bis 46. Auch das wollen wir aufschlagen. Matthäus 13, 44 bis 46. Und da heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Der Schatz im Acker, nicht wahr? Oder die kostbare Perle. Sie mussten alles geben, damit sie diesen Schatz erhielten. Alles verkaufen. Ja, was heißt das? Ja, alles wird auf den Prüfstand gelegt. Vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt sogenannte legendäre Perlentaucherinnen im japanischen Ozean. Das ist der Pazifik. Sie tauchen bis tief, 20 Meter ungefähr, hinein und suchen nach Muscheln und nach Perlen. Eine Muschel, ja, so wie sie millionenfach im Meer vorkommt, hat normalerweise keine Perle in sich. Doch einige Muscheln, wenn man sie öffnet, haben eine wunderbare Perle in sich. Was für ein starker Kontrast zwischen dem irdenen Gefäß, die Muschel sozusagen, die man dann auch wegschmeißt, und dem Schatz der Perle, der so wunderbar strahlt. Das Gleichnis vom Kaufmann, der wertvolle Perlen suchte, hat eine doppelte Bedeutung übrigens. Es bezieht sich nicht nur auf Menschen, die nach dem Reich Gottes streben, sondern auch auf Christus, der sein verlorenes Erbe wiedergewinnen will. Er, der himmlische Kaufmann, auf der Suche nach wertvollen Perlen, sah in der gefallenen Menschheit eine kostbare Perle. Wie verdorben und heruntergekommen jemand durch die Sünde auch sein mochte, Christus wusste, dass auch er gerettet werden konnte. Menschen, die einen inneren Kampf mit Satan ausgefochten haben und durch die Macht der Liebe gerettet worden sind, sind für Jesus kostbarer als solche, die nie vom rechten Weg abgekommen sind. Für Gott war also die Menschheit nicht verdorben und wertlos. Er nahm sich ihrer an, in Christus, und sah, wie die Macht seiner erlösenden Liebe sie umgestalten könnte. Allen Reichtum des Weltalls sammelte er und bot ihn für diese Perle an. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Das steht in Malachi 3, 17. Ach, was haben wir für einen wunderbaren, liebevollen, gütigen Erlöser. Er riskierte alles für uns. Er bezahlte seine Liebe zu dir und zu mir mit seinem Blut. Jesus Christus, der Herr, der uns aus der Finsternis ins Licht geholt hat, dieser wird in deiner Seele, in deinem Geist einen Schatz im Inneren erzeugen. Die dem Herrn anschauen, werden von einer Herrlichkeit zur anderen aufsteigen. Das Kapitel 4 in 2. Korinther beschreibt uns, was es bedeutet, wenn der Schatz in irdene Gefäße wohnt und welche Auswirkungen es hat hier auf Erden und bis hin zur Ewigkeit. Also lesen wir mal es zusammen. 2. Korinther, Kapitel 4 und dann ab Vers 1. Wir lesen erstmal die ersten zwei Verse. Und da heißt es: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Ich weiß nicht, ob man den Widerstand, den wir manchmal ertragen müssen, sich mit dem von Paulus messen kann. Paulus hatte viel erlitten. Wollen wir mal seine Entmutigungen kurz lesen? In 2. Korinther 11, ein paar Seiten weiter, ab Vers 23 bis 28, da heißt es: Sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht bin ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, ja, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das war der Dienst von Paulus. Doch Paulus sagte: Wir haben diesen Dienst der Barmherzigkeit empfangen. Es ist ein Geschenk, der uns gegeben ist. Und im Vers 2 haben wir ja gelesen, dass die Wahrheit offen verkündigt werden soll, dass wir keine Heimlichkeiten haben, auch keine Hinterlist treiben. Dies hat das Volk Gottes nicht nötig. Es heißt ja, indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Frage: Wann hat das Evangelium die stärkste Anziehungskraft? Natürlich dann, wenn das Evangelium Gottes als volle Wahrheit verkündigt wird. Nicht verfälscht, nicht verhüllt, sondern ja, liebevoll und klar und deutlich. Und wenn das Evangelium auch eine aktuelle, klare, relevante, zeitgemäße Wahrheit ist. Nicht verhüllt in nebligen Worten, religiösen Floskeln oder Liturgie, die man sowieso nicht versteht, oder in gewissen Andeutungen. Wisst ihr was? Die meisten Zuschauer im Das Wort TV, also quasi genau da, wo sie jetzt schauen, haben wir bei Themen, die prophetisch sind. Also wo Evangelisten offen reden, so wie es in der Bibel steht oder im Geist der Weissagung. Die Wahrheit muss ja erleuchten. Sie muss dich weiterbringen und muss zu deinem Herzen deutlich reden. Das Wort Gottes ist ja intelligent, ja in gewisser Weise auch geheimnisvoll. Es ist tröstend und es ist tief. Es stillt die Bedürfnisse der Seele und es sind Worte des Lebens. Jeder, der hineinschaut und mit offenem, demütigen Herzen forscht, der erhält einen unermesslichen Schatz. Im Übrigen, was hat man mit Jesus getan? Man hat ihn ja auch mal gefragt: Was hast du geredet? Schlagen wir mal auf Johannes 18 und dort die Verse 19 bis 21. Und hier wird Jesus gefragt: Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche es gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Ich bin dankbar für die Menschen, die einen guten Dienst tun in der liebevollen und klaren Verkündigung des Evangeliums, sowie der dreifachen Engelsbotschaft in der Gemeinschaft der siebenten Tags-Adventisten. Die biblische Wahrheit wird allerdings nur teilweise und offen verkündigt. Einige wollen gerne nur manche Botschaften der Bibel erwähnen, aber zum Beispiel den lauten Ruf aus Offenbarung 18 geht hinaus aus Babylon, das eher nicht. Doch müssen wir ehrlich sein und die biblische Botschaft doch so predigen, wie sie ist, oder? Es ist wahr, es ist eine Liebesbotschaft Gottes an die Menschen, ja, aber es ist auch eine Trennungsbotschaft an die Menschen. Es ist eine, man kann sagen, Leben- oder Todbotschaft. Wir müssen das Evangelium leben und verkündigen, und darum gibt es die siebenten Tags-Adventisten in dieser Zeit. Wir sind nicht besonders, wir sind auch sündig wie jeder andere. Aber wenn der Schatz in dir lebt, dann werden das andere sehen. Ich denke da oft an meine Mutter, die mit 27 Jahren sich einen Englischlehrer einlud und sie nahm Englischunterricht. Aber sie sagte zu ihm: Sie sind so anders. Was ist denn Ihr Geheimnis? Und der Englischlehrer sagte: Wenn Sie das wissen wollen, dann studieren wir ab sofort nicht nur Englisch, sondern dieses Buch, die Bibel. Gesagt, getan. Und meine Mutti hat diesen Schatz gefunden. Kürzlich rief ein geheimnisvoller Anrufer bei einem bekannten Evangelisten an, der sich als ein hoher Regierungsbeamter aus Geheimdienstkreisen zu erkennen gab. Er sagte: Ich kenne Ihre Vorträge und auch so manche Regierungschefs in der Welt kennen Sie. Und er sagt noch Folgendes: Persönlich habe ich zu Christus gefunden. Im Herzen bin ich ja eigentlich schon siebenten Tags Adventist. Und er sagt, es ist die Wahrheit. Also die Wahrheit offenbar machen. So haben wir es ja auch gelesen, nicht wahr? Lesen wir mal weiter in Vers 3 und 4 in 1. Korinther 4. Und da heißt es: Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wenn wir das Evangelium verhüllen, so gehen Menschen verloren. Tragisch ist es, wenn Menschen mit Christen und vielleicht sogar siebenten Tags-Adventisten zusammen sind und nicht das Evangelium hören durften oder konnten. Natürlich tut der Widersacher dieser Welt alles, der Gott dieser Welt ist ja Satan, um die Erkenntnis und die Sinne zu verblenden. Ja, und wie macht er das? Durch Ablenkung, nicht wahr? Allein die Medien, die Philosophien, die Ideologien, in denen sich Menschen ihr eigenes Weltbild erdichten. Denken wir an Materialismus oder an einen gewissen inneren Stolz, den man hat. Ich bin ja was. Oder denken wir ans ökumenische Denken. Es gibt tausenderlei Arten. Heute verfolgen viele Menschen die Nachrichten und sind völlig verwirrt, weil das gerade weltweit abgeht in Wahnsinn. Also Klimakatastrophen, Pandemie, Streit, Aufrüstung nimmt zu, die Flüchtlingsströme großen Ausmaßes sind da, Nationalismus kämpft gegen Globalismus. Die letzten Ereignisse, wie sie in der Bibel stehen, entfalten sich jetzt vor unseren Augen. Doch wenn du nur dich damit fütterst, dann wirst du irre. Nur so nebenbei, weil es gerade aktuell ist. Black Lives Matters. Klingt doch gut, oder? Wir sind doch auch für Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Aber sollen wir uns einer Bewegung gegen Rassismus anschließen, die allerdings noch ganz andere Ziele hat, mit denen wir als Christen nichts zu tun haben? Nicht Black Lives Matters, All Lives Matters. Jedes Leben ist wichtig. Und da ist doch die Botschaft Christi die beste Heilbotschaft für eine kranke Welt. Vor Gott gibt es doch kein Ansehen der Person. Echtes Christentum kennt keinen Rassismus. Egal, ob der Schwarz den Weißen unterdrückt oder umgekehrt. Da müssen wir klar sehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, politisch motivierte Nebenschauplätze zu betreten. Wer verblendete Sinne hat, kann den wahren Schatz Jesus Christus nicht finden. Er sucht auch vergebens im trüben Wasser des Unglaubens. Es heißt hier, durch die Sünde hat sich der Mensch vom Leben Gottes entfernt. Seine Seele ist durch die Machenschaften Satans, des Urhebers der Sünde, gelähmt. Aus sich selbst heraus ist der Mensch nicht in der Lage, die Sünde wahrzunehmen und die göttliche Natur zu würdigen und in Anspruch zu nehmen. Wie so mancher das Evangelium gehört hat und es auch wieder verworfen hat, ich denke da auch an meinen Bruder Paul, der eigentlich so gut begonnen hat, aber mit der Zeit, nach der Jugend, später im Alter, ungläubig wurde und verblendete Sinne hat. Ich möchte keinen verblendeten Sinn haben, so wie Paulus schreibt. Denn wir brauchen einen Filter. Und dieser Filter ist das Wort Gottes, welches uns sagt, ob die aktuellen Ereignisse wichtig sind oder unwichtig sind, und der die Prophetie auch beinhaltet. Und da muss auch unser Fokus drauf sein. Die Prophetie, die mit dem Volk Gottes zu tun hat. Nicht durch Wegschauen von Jesus ahmen wir sein Leben nach, sondern indem wir von ihm reden, bei seiner Vollkommenheit verweilen, danach trachten, das Feingefühl zu schätzen und dem Charakter zu veredeln, indem wir versuchen, uns durch Liebe, Glauben, ernsthafte und anhaltende Anstrengungen dem vollkommenen Vorbild zu nähern. Ja, alles fängt eigentlich da oben an, nicht wahr? Das Denken zu formen ist die größte Aufgabe, die Menschen übertragen werden kann. Das steht im Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Seite 16 von Ellen White. Es spielt ja keine Rolle, wer du bist. Der Herr hat dich mit intellektuellen Fähigkeiten ausgestattet, die verbessert werden können. Nutze und pflege deine Talente zielstrebig. Trainiere und beherrsche deinen Geist, indem du lernst, beobachtest und überlegst. Ohne eigenen Einsatz kannst du Gottes Geist nicht in Anspruch nehmen. Die Bedeutung des richtigen Denkens kann gar nicht unterschätzt werden. Denn wie ich denke, so bin ich, nicht wahr? Erschreckend ist es, dass viele Menschen den Politikern und Wissenschaftlern ihr Denken und ihr Leben komplett anvertrauen. Und sie nicht mehr mündige Bürger sind. Sieht man das nicht gerade in der heutigen Zeit der Corona-Krise? Die Sinne sind verblendet, wie es in dem Text stand. Ganze Völker, ja Nationen gehen irre. Wie wackelig steht plötzlich unsere ganze Welt da. In der Welt habt ihr Angst, heißt es, aber ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr Jesus. Lesen wir weiter im 2. Korinther 4 und dort die Verse 5 und 6. Und da heißt es, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. wunderbar, wie da steht, wir verkündigen nicht uns selbst. Was heißt das? Die Apostel damals, sie hatten nicht versucht, ihre Lehre dadurch anziehender zu machen, dass sie ihre Botschaft dem Geschmack der Hörer anpassten oder ihnen Wahrheiten vorenthielten, die für ihre Erlösung unentbehrlich waren. Sie hatten die Wahrheit einfach und klar dargelegt und hatten um Sündenerkenntnis und Bekehrung von Menschen gebetet. Sie hatten sich bemüht, ihr Verhalten mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was sie lehrten, damit die vorgestellte Wahrheit von sich aus den Menschen ins Gewissen redete. Und wir können uns fragen, sind unsere Gottesdienste Licht für die Menschen heute? Führen wir die Menschen zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes? Ja, es gibt diese Gelegenheiten. Und heute umso mehr. Manche Erfahrungen, die wir bei Amazing Discoveries machen dürfen, sind überaus ermutigend und wertvoll. Menschen, denen durch die Verkündigung das Licht aufgeht und sie dann einen Schatz finden. Ich habe hier einen Bericht bekommen von einem Ehepaar und ich möchte das kurz vorlesen. Es ist eigentlich sehr schön. Es ist die Erfahrung in der Zeit des Lockdowns. Ein Gastwirt denkt um. Und da heißt es in dem Bericht, ein Ehepaar betreibt eine Gastwirtschaft in der zweitgrößten Stadt Österreichs. Hektik und Stress rund um die Uhr. Die Stammkunden wollen betreut sein, die eigenen zwei Kinder in den Grundschulalter benötigen Zeit für ihre Bedürfnisse. Ein Leben im klassischen Hamsterrad. Doch dann geschieht das Unfassbare. Aufgrund der Gesetzesänderungen bezüglich Covid-19 muss die eigene Einkommensquelle geschlossen werden. Was nun? Irritation pur. Plötzlich gibt es viel Zeit zum Nachdenken. Alles wird neu überdacht. Herausgerissen aus dem bisherigen Lebensrhythmus, sucht man Orientierung in einer orientierungslosen Zeit. Ja, wo findet man Antworten? Das Internet wird nach Lösungsansätzen durchforscht. Da stößt man auf Vorträge von Dr. Walter Veit. Fasziniert von dem Dargebotenen wird ein Vortrag nach dem anderen verschlungen und aufgesaugt. Hier gibt es Informationen, die den Aufbau eines neuen, tragfähigen Fundamentes ermöglichen. Neue Zukunftsperspektiven machen sich auf. Es passiert nicht einfach nur so. Es gibt einen göttlichen Plan. Es gibt ein uraltes Buch mit außergewöhnlichem Inhalt, das hier, die Bibel. Und dieser ist ein Schatz. Die Ärmel werden aufgekrempelt, es werden Nägel mit Köpfen gemacht, heißt es in dem Bericht. Nach der neuen Erkenntnis wird nun gehandelt. Es wird in die Praxis umgesetzt, was man erkannt hat. Zum Beispiel Schweinefleisch wird vom Schöpfer als Nahrungsquelle ausgeschieden. Also wird es auch dies nicht mehr in der Gaststätte in Zukunft nach der Wiedereröffnung serviert. Gibt es vielleicht Gleichgesinnte, fragen Sie sich danach. Haben auch andere noch diese Erkenntnis mitbekommen? Und durch die Vorträge von Professor Dr. Walter Veit wird eine Glaubensgemeinschaft entdeckt, die praktiziert, was in der Bibel steht. Mit Unsicherheit im Herzen, aber voll Neugierde wird der Weg zur nächsten Adventgemeinde gesucht. In dieser Zeit beginnen die staatlichen Lockerungsmaßnahmen bezüglich Covid-19 langsam zu greifen. So taucht eines Tages dieses Ehepaar am Sabbat im Gottesdienst auf. Sie hatten lange auf diesen Moment gewartet und viel Geduld gebraucht. Das Gotteshaus war ja im Frühjahr 2020 geschlossen, nicht wahr? Und es dauerte ja mehrere Monate, bis sie wieder öffnen konnten. Und wie reagiert nun eine Adventgemeinde auf diese Neuankömmlinge? Es braucht Menschen mit einem Blick für Suchende. Glücklicherweise werden sie von einem adventistischen Ehepaar gleich nach dem Gottesdienst in ihr Heim aufgenommen. Der erste Sabbat, so fängt er an, in einer gastfreundlichen, christlichen Familie. Was für ein Unterschied! Und die nächste Überraschung, die Adventgemeinde ist ja ganz in der Nähe. Da stellt man dann fest, Gott zieht die Fäden, Er verbindet, was verbunden gehört. Unser Gott ist groß und wunderbar und ihm sei die Ehre. Und da sieht man wieder, hier hat jemand einen Schatz gefunden. Viele Erfahrungen. Eine bulgarische Familie in London. 4 Leute, ein Ehepaar mit 2 Kindern, werden getauft. Oder vor kurzem rief mich einer an, der in der Vereinigung arbeitet und sagt, 18 Jahre lang habe ich meinen Jugendfreund nicht gesehen. Und jetzt plötzlich aus dem heiteren Himmel ruft er mich an und sagt, du warst damals in meiner Klasse, ich war mit dir Schüler, ich hatte keine Lust auf Glauben, ich weiß. Aber durch die Corona-Krise habe ich gesehen, da muss es was geben, was ich nicht weiß. Ich würde gerne die Bibel studieren. Ich will gerne das wissen, was du weißt. Und es gibt viele Erfahrungen noch in dieser Hinsicht. Viele Menschen, die wollen zwar nicht die Wahrheit, aber es gibt Menschen, die danach suchen. Suche nach der Wahrheit, Vers 7, nicht wahr? Wir haben es gelesen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überwältigende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Jetzt ist die Zeit, diesen Schatz, der in dir ist, zu verkündigen. Mose hatte doch auch die Wahl zwischen einem sichtbaren Schatz und dem unsichtbaren Schatz, nicht wahr? Was steht da in Hebräer 11, 26? Er achtete die Schmach Israels für besser und höher als die Schätze Ägyptens. Der Schatz in irdenen Gefäßen hat aber auch einen Preis. Und wir lesen hier zusammen ein Zitat. Die Perle im Gleichnis ist kein Geschenk. Der Kaufmann veräußerte seinen ganzen Besitz, um sie zu erwerben. Viele stellen diese Auslegung in Frage, weil Christus in der Bibel doch als ein Geschenk Gottes gezeigt wird. Das ist er auch wirklich, allerdings nur für diejenigen, die ihm ihr Leben vollständig anvertrauen. Wir sollen uns Christus schenken und willig all seinen Forderungen gehorchen. Alles, was wir sind, all unsere Begabungen und Fähigkeiten verdanken wir dem Herrn. Deshalb wollen wir sie in seinen Dienst stellen. Wenn wir auf diese Weise ganz Christus angehören wollen, dann schenkt er sich uns mit all seinen Himmelsschätzen. So kommen wir in den Besitz der kostbaren Perlen. Wo ist dein Schatz? Was spricht dein Herz? Wovon redest du täglich gerne? Wer oder was ist dein Nachdenken, dein Sinnen? Was sind deine Taten? Viele Bibelstellen warnen uns davor, im Materiellen dieser Welt den Schatz zu suchen. Es warnt uns auch, doppeldeutig zu sein oder doppelsinnig zu leben. Nicht wahr? Zum Beispiel in Lukas 16, 13 heißt es ja, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Oder in Matthäus 6, 19 bis 21 heißt es hier, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Oder denkt mal was an Lots Frau. Du kannst körperlich in der Gemeinde sein, aber dein Sinn, dein Geist ist in den Vergnügungen dieser Welt. Manche verstecken auch den Schatz, so wie man es mit Geld eben macht, nicht wahr? Man kauft sich einen Tresor und versteckt diesen Schatz heimlich irgendwo da, wo keiner hinkommt, damit es niemand entdeckt oder mir es niemand wegnimmt. Also, wenn ich es verstecke, habe ich Wertvolles im Besitz. Aber der Schatz Jesu Christi ist nicht so. Der kann nämlich offen getragen werden. Und der soll auch offen dargestellt werden. Der darf nicht versteckt werden. Denn er wird immer wertvoller, je öfters wir ihn teilen. Lesen wir mal den zweiten Teil vom Kapitel 4, nämlich in 2. Korinther 4, 7 bis 15. Es fängt ja da wieder mit diesem Text an. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dann geht's weiter. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher dem Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Ja, das Christenleben ist ein Kampf. Nirgendwo lesen wir von einem sorgenfreien, fast gleichgültigen, schlaffen und lockeren Leben. Im Gegenteil, wenn wir sehen, dass wir auf dieser Erde in einem Feindesland leben und du dich als ein Kind Gottes und des Bürgers eines zukünftigen himmlischen Reiches siehst, dann bist du automatisch im Kampf. Das richtige Verhalten in Prüfungen besteht nicht darin, dass man ihnen ausweicht, sondern dass man sie zu einem Segen macht. Fortschritt ist immer von Konflikten begleitet. In diesem Leben wird der Kampf kein Ende nehmen. Aber trotz dieser ständigen Auseinandersetzungen sind auch Siege zu verzeichnen. Und der Triumph über die Sünde und sich selbst ist so viel wert, dass man es mit dem Verstand kaum erfassen kann. Auch das ist ein Zitat aus Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Seite 18. Wie heißt es schon in Psalm 34, 20? Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Der Psalmist David erlebte selbst, was es heißt, um sein Leben zu fliehen. Vor seinem eigenen Schwiegervater Saul. Er musste in die Wüste. Heute werden Millionen Christen auf der Welt verfolgt, um ihres Glaubens willen. Und viele bezahlen einen hohen Preis für diese Perle. Sobald die Menschen danach trachten, mit Gott in Einklang zu kommen, werden sie herausfinden, dass das Ärgernis des Kreuzes nicht aufgehört hat. Fürsten, Machthaber und böse Geister aus der Höhe nehmen Kampfstellung gegen alle ein, die himmlischen Gesetzen gehorsam zollen. Deshalb sollen den Verfolgungen von Jüngern Christi Freude machen, anstatt ihnen Kummer zu verursachen. Denn sie sind ein Beweis, dass die Betroffenen den Spuren ihres Herrn folgen. Der Herr verspricht seinem Volke nicht, dass es von Verfolgungen frei sein werde. Ja, wir leben im Feindesland auf dieser Erde, weil der Gott dieser Welt oder der Fürst dieser Welt, Satan, hier regiert und die Sinne der Menschen durch die Sünde auch verblendet sind. Das haben wir ja auch gelesen, nicht wahr? Weil Paulus sich entschieden hat, Christus nachzufolgen, ist die Hölle aller Dämonen über ihn hereingebrochen. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes offenbart sich in mir dadurch, wie viel ich Demut, Stärke und Opferbereitschaft zeige. Und sein Leben war täglich in Gefahr, wir haben es gelesen, aber er freute sich in diesem Leid für Christus, weil dieses Leid Leben bei anderen hervorbrachte. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt tatsächlich auch bereit sein, für Christus zu leiden, ja sogar vielleicht für ihn zu sterben. Es wird nie eine Zeit in der Geschichte der Kirche geben, in der Gottes Mitarbeiter seine Hände falten und sich zurücklehnen und sagen können, alles ist Frieden und Sicherheit. Dann ist es so, dass plötzlich Zerstörung kommt. Alles mag sich inmitten scheinbaren Wohlstandes vorwärts bewegen, aber Satan ist hellwach und studiert und berät mit seinen bösen Engeln eine andere Art des Angriffs, bei der er erfolgreich sein kann. Der Wettstreit wird auf Seiten Satans immer heftiger werden, denn er wird von einer Macht von unten bewegt. Während das Werk des Volkes Gottes mit geheiligter, unwiderstehlicher Energie voranschreitet, wird der Standard der Gerechtigkeit Christi in der Gemeinde aufgerichtet, bewegt von einer Kraft vom Thron Gottes. Dann wird die große Auseinandersetzung immer stärker und entschlossener werden. Verstand wird sich gegen Verstand stellen, Pläne gegen Pläne, Prinzipien himmlischen Ursprungs gegen Prinzipien Satans. Die Wahrheit in ihren unterschiedlichen Stufen wird mit dem Irrtum kämpfen, der seine Erscheinungsformen ständig verändert und vermehrt, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Im Vers 13 heißt es, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Psalmen 116,10. Da sagt es ja auch der Psalmist, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Der Glaube an die Bibel kann nicht verschwiegen werden. Es braucht Mut und Überzeugung zu siegen über ein sorgloses Leben. Und was sagte Martin Luther, der in Worms stand? Er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Haben wir heute auch diese Männer, die die Wahrheit klar predigen, auch, wie es heißt, wenn der Himmel einzustürzen droht? Lassen manche die unpopulären Lehren weg, damit sie angenehme Lehren verbreiten? Sind diejenigen, die das volle und wahre Evangelium predigen, unpopulär? Dietrich Bonhoeffer nannte das eine Evangelium ein billiges Evangelium. Lasst uns wirklich von Christus reden und das zu unseren Freunden, unseren Nachbarn. Denn gerade jetzt ist die Zeit, wo die Welt in einer gewissen Umwälzung ist. Wir leben sozusagen in prophetischen Zeiten, wo die Schritte Jesu zu hören sind und wo die Welt sich stark verändert. Die Corona-Krise leitet wohl die letzten Ereignisse ein, die der Wiederkunft vorausgehen. Die biblische Prophetie in der Offenbarung beschreibt diese schwierige Zeit, die uns bevorsteht. Manches, was man heute so hört, ist ja wirklich eine Verschwörungstheorie und einfach unsinnig. Aber dass es eine Verschwörung gegen das Evangelium, gegen Christus, gegen sein Volk gibt, das ist doch die biblische Tatsache, oder? Entweder man glaubt an die Verschwörung, wie die Bibel es sagt, oder man ist ein Zufallsapologet. Also alles, was passiert hier, ist aus, sagen wir mal, Zufall. Aber solche Naivität zahlt sich nicht aus. Jemand sagte mal, dass man die Verschwörung erst dann glaubt, wenn man sie gründlich studiert hat. Daher der Aufruf, studiere doch die Offenbarung und die letzten Ereignisse und ziehe deine eigenen Schlüsse. Und dann zum Schluss der Höhepunkt im 2. Korinther 4,16. Bis 18. Lesen wir es gemeinsam. Da heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die tägliche Erneuerung und die Realität des Unsichtbaren, das ist das, was wir brauchen. Dass wir äußerlich verfallen, ja, das sehe ich jeden Tag im Spiegel. Aber das ist ja nicht unser Schicksal nur. Nicht das innerlich wir auch kaputt gehen, hier hat Christus uns eine wunderbare Energiequelle gegeben. Und die heißt Jesus Christus. Vielleicht kennt einer noch von euch Emilio Knechtle, diesen wunderbaren Erweckungsprediger vom letzten Jahrhundert. Und er fasste das Christenleben so zusammen. Er sagte, wir übergeben uns, damit wir siegen. Wenn wir unter Druck sind, stehen wir still. Wir sterben, auf dass wir leben. Wir entsagen, sodass wir haben. Wir sind am stärksten, wenn wir am schwächsten sind. Wir sehen das Unsichtbare, wir hören das Unhörbare, wir glauben das Unglaubliche, ja, wir verstehen das Unausforschbare. Wir wissen dies, was alle Erkenntnis übersteigt. Und das ist ewig, wie es hier im Vers 18 heißt. Diese Welt, ihr Lieben, ist kein Paradeplatz. Es ist ein Schlachtfeld. Wir müssen auch gewisse Härten ertragen, so wie es eben gute Soldaten auch tun müssen, wenn sie überleben wollen. Es gibt Lasten zu tragen. Es gibt auch Enttäuschungen, die wir auf uns nehmen müssen. Und möge uns der Herr die Willigkeit geben, die Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten in dieser Welt tapfer zu bestehen. Look up higher, schaue höher und dein Geist wird erfrischt werden. Heiligkeit, Würde, Ehre und Glück in Gottes Gegenwart sind jetzt nicht sichtbar, außer mit den Augen des Glaubens. Was aber sichtbar ist, weltliche Ehre, weltliches Vergnügen, Reichtümer und irdische Herrlichkeit werden verdrängt durch die Vortrefflichkeit, Schönheit und Pracht der ewigen Herrlichkeit, die jetzt nicht sichtbar ist. Die Dinge dieser Welt sind zeitlich. Sie gelten nur eine Zeit lang, haben wir ja gelesen, wohingegen die Dinge, die nicht sichtbar sind, ewig sind und durch endlose Zeitalter hindurch bestehen. Diesen unendlichen Schatz sicherzustellen bedeutet, alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Ihr Lieben, zu oft verweilen wir doch bei den irdischen Dingen und wir kommen zu kurz, den Eindruck des Himmels zu empfangen. Sollten wir nicht unsere Sinne einüben und in Zucht halten und erziehen, dass wir öfters das himmlische Ziel betrachten, dass wir geistlich auf das Ewige sehen und nicht nur immer auf das Kurzzeitige und irdisch Vergängliche? Oft vergleiche ich es innerlich mit einem, ja sagen wir mal, Traumobjekt in der Architektur. Zuerst ist es im Kopf. Dann bringt man es zu Papier, dann vielleicht noch im Computer in 3D und man betrachtet es und weiß, irgendwann, bald, wird hier ein tolles Gebäude entstehen. Dann werden die Handwerker und die Bauleute aktiviert. Also allein kann man es ja nicht machen, sondern gemeinsam, ein jeder mit seiner Gabe und seinem Talent, schaffen wir es. Und dann kommen wir vom Planen, übers Zeichnen, Vorstellen, darüber zu reden, schwitzen, sich bemühen, irgendwann ins Schauen. Wenn wir es also bei einem Gebäude schaffen, warum sollten wir es nicht im Geistlichen schaffen? Unser Ziel ist das himmlische Haus, die neue Welt, die Begegnung mit Christus. Sollten wir da nicht alle gemeinsam darum ringen und uns helfen, dieses Ziel zu erreichen? Und hier ist der Baumeister Christus und er hat noch nie eine Baustelle verloren. Denke mal darüber nach. Christus fordert einen jeden auf, diese Dinge zu bedenken. Berechnet die Sache genau, heißt es hier und ehrlich. Legt in die eine Schale der Waage Jesum, das heißt den ewigen Schatz, das Leben, die Wahrheit, den Himmel und die Christo-ähnliche Freude an erlösten Seelen und in die andere Schale alles Anziehende, das die Welt bieten kann. Den Verlust eurer eigenen Seelen und der Seelen derer, die durch euch hätten gerettet werden können. wiegt für Zeit und Ewigkeit. Während ihr hiermit beschäftigt seid, spricht Christus, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Paulus hat die Waage richtig gestellt. Er schrieb selbst, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und Paulus rief aus, mir, den Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Daniel schließt sein prophetisches Buch mit einem wunderbaren Gedanken. Es steht in Daniel 12,3 und da heißt es, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Keine Tontöpfe mehr, sondern leuchtende Sterne in der Ewigkeit. Das werden wir sein. Dank und Ehre sei dem Herrn für diesen wunderbaren Schatz, ja für diese neue Normalität, die es mal auf der neuen Erde geben wird. Nimm heute den Schatz in dein irdenes Gefäß und lebe. Amen.